Fangen wir an mit deinem Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also wie vielleicht eh schon die meisten gesehen haben, soll es in diesem Arbeitsjahr bei den Katechesen um die Familie gehen. Das große Thema, mit dem sich jetzt zurzeit gerade in Rom sehr viele Synodenväter Gedanken machen, auch beten hoffentlich, worüber es dann auch ein Dokument geben wird. Wahrscheinlich wird der Papst selber fußend auf den Dingen, die bei der Synode besprochen werden, ein Dokument verfassen, so ist das üblich. Das wird sicher noch eine Zeit dauern. Aber das Thema ist einfach unglaublich wichtig. Ja, also Papst Franziskus, das war seine Initiative, wollte, dass man sich über die Familie Gedanken macht. Und wir machen sicher keine Fehler, wenn auch wir an diesem Vorgang teilnehmen, sozusagen mit der Kirche atmen. Heute beim ersten Vortrag über das Thema geht es über die naturrechtliche Sicht auf die Ehe. Auf Ehe und Familie. Der Mensch als Mann und Frau, Elternschaft, die Gestaltung der Welt durch den Menschen, diese Themen. Und es werden viele Dinge vorkommen, von denen man sich denkt, naja, das ist ja völlig klar, wie sollte es sonst sein. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass es sehr notwendig ist, sich Gedanken darüber zu machen und auch zu wissen, woher man diese Erkenntnisse beziehen kann. Und möchte, um sozusagen ein Beweis der Notwendigkeit zu geben, etwas zitieren, was im Wort zum Sonntag, Wort am Sonntag heißt das, das ist eine Sendung, die gibt es in Deutschland, jeden Sonntag, verkündet worden ist. Das war im Juni 2015. Pastorin Annette Benken, die dort öfter auftritt, hat also dort das Wort ergriffen. Und ich zitiere, was sie dort gesagt hat. Wir sehen uns an, scannen mit Blicken Mann oder Frau, mit Blicken, die von unserer Kultur geprägt sind, vom Gewohnten und dem, was wir als normal empfinden. Das Verhalten, die Kleidung, sofort ist klar, männlich oder weiblich. Weibliche Männer, männliche Frauen, das irritiert viele, immer noch. Dabei kann man wissenschaftlich gar keine eindeutige Grenze zwischen männlich und weiblich ziehen. Ganz im Gegenteil. Wissenschaftler sprechen von tausenden unterschiedlichen Geschlechtervarianten bei uns Menschen. Das sagt die Wissenschaft. Dass in der Bibel steht, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, darauf haben sich Kirchen und Gesellschaft lange berufen. In der Vergangenheit und bis heute ist damit viel Unheil und Unrecht angerichtet worden. Verfolgungen, Ausgrenzungen und Diskriminierung und die erzwungene Zuordnung zu einem eindeutigen Geschlecht. Sagt also eine deutsche Pastorin im Fernsehen. Also stellt in Abrede, dass es so etwas wie zwei Geschlechter Menschen überhaupt gibt. Ich ist ein bisschen eine Spitze, das ist natürlich auch nicht alle in der evangelischen Kirche reden so, aber es ist schon ein Symptom für eine große Verwirrung, glaube ich, die herrscht. Ja, es ist gar nicht mehr klar, ob es wirklich nur zwei Geschlechter gibt. Und es wird apodiktisch behauptet, also die Wissenschaft ist ja längst sich klar darüber, dass es tausende Geschlechtervarianten gibt. Ist ein Blödsinn, selbstverständlich ist die Wissenschaft nicht darüber klar. Und die Zuordnung zu einem der beiden Geschlechter wird als Verfolgung sozusagen dargestellt, als großes Unrecht, das den Menschen angetan wird, auch durch die Kirche. Ja. Also sprechen wir, um es nicht zu formulieren, von Verwirrung. Und ich möchte jetzt auch, weil es heute speziell noch um das Naturrecht geht, einen zweiten Absatz zitieren, der stammt aus dem Arbeitspapier zur Zeit tagenden Familiensynode. Da gibt es ein Vorbereitungspapier, um sozusagen auch abzustecken, um welche Themen es gehen soll. Und dort geht es im Speziellen jetzt um das Naturrecht. Wenn es um die Annahme der Lehre der Kirche zu Ehe und Familie geht, ist es erforderlich, auch das Thema des Naturrechts im Auge zu behalten. Dies besonders aufgrund der Tatsache, dass sich die lehramtlichen Dokumente oft auf dieses Konzept beziehen, das heute Schwierigkeiten mit sich bringt. Die Verwunderung, der heute das Konzept des Naturrechts weitläufig begegnet, neigt dazu, auch einige Elemente der christlichen Lehre zum Thema zu problematisieren. Tatsächlich aber ist es das, was der Beziehung zwischen dem Evangelium der Familie und dem Naturrecht zugrunde liegt. Nicht in erster Linie die Verteidigung einer abstrakten philosophischen Idee, sondern die notwendige Verbindung, welche das Evangelium mit dem Menschlichen in all seinen historischen und kulturellen Erscheinungsformen herstellt. Das natürliche Sittengesetz antwortet so auf die Anforderung, die Menschenrechte vernünftig zu begründen, und es macht einen interkulturellen und interreligiösen Dialog möglich. Hier zitiert dieses Dokument selbst aus einem Dokument der Internationalen Theologenkommission auf der Suche nach einem universalen Ethik, ein neuer Blick auf das natürliche Sittengesetz, also wo die Kirche sozusagen in Dialog auch tritt mit anderen Religionen, mit anderen Weltanschauungen. Und hier beruft sich die Kirche und ganz speziell bei vielen Fragen, die um die Familie gehen, eben auf dieses sogenannte Naturrecht. Das Problem ist, dass vielen gar nicht mehr klar ist, was damit überhaupt gemeint ist. Was ist Naturrecht? Die Kirche beruft sich deswegen darauf, weil sie eine Ebene sucht, wo sie, wenn sie jetzt mit anderen Weltanschauungen im Dialog sein will, sie nicht auf das beruft, was wir Offenbarung nennen. Ja? Weil es natürlich jetzt im Dialog mit Muslimen zum Beispiel oder mit Atheisten wenig bringt, sagt, aber es steht ja im Evangelium. Das ist ja Offenbarung, weil sie sagen, wir glauben aber nicht daran. Ja? So sagt die Kirche aber, das Naturrecht sollte die Grundlage sein, auf der wir alle gemeinsam stehen. Was ist Naturrecht? Das sind die Dinge, die man mit Hilfe seiner Vernunft erkennen kann. Man kann das Wesen der Dinge und der Menschen erkennen, wofür sie da sind, wie sie funktionieren, wie sie aufeinander hingeordnet sind. Ich kann Rückschlüsse ziehen daraus, ich kann sozusagen auch die Welt erklären, ohne dass ich sozusagen schon Bezug nehmen muss auf Offenbarung, auf das, was Gott uns zeigt. Das Naturrecht, also die Annahme eines Naturrechts geht allerdings davon aus, dass es eben eine Ordnung gibt in der Natur, dass es nicht frei wählbar ist, dass es nicht unsere Entscheidung ist, was richtig und was falsch, was nützlich, was unnützlich ist, was schädlich ist, sondern dass es das schon gibt. Ja? Abgesehen von allen Religionen, allen Weltanschauungen. Wir in Österreich leben ja, ohne das vielleicht so bewusst zu haben, in einer gegenteiligen Ideologie, möchte ich es jetzt nicht gleich nennen, aber wir sind geprägt vom sogenannten Rechtspositivismus. Also unsere Bundesverfassung wurde von Hans Kelsen geschrieben, der einer der ganz großen Rechtspositivisten war, die davon ausgehen, dass das Recht ist, was positiv gesetzt wird. Und positiv heißt es nicht gut oder schlecht, sondern positiv heißt, dass es jemand ausspricht. Also die österreichische Bundesverfassung beginnt mit dem Satz, alles Recht geht vom Volk aus. Was wir beschließen, das ist richtig. Ja? Das ist so ein bisschen eine Art, wie man mit Recht umgehen kann. Ja? Hat keinen Rückschluss in der österreichischen Bundesverfassung, anders als im deutschen Grundgesetz zum Beispiel, kommt Gott nicht vor, weil man bewusst darauf verzichtet. Das hat sehr praktische Gründe gehabt, nämlich dass man gesagt hat, die verschiedensten Weltanschauungen müssen sich auf irgendeinem Grund treffen können. Wir diskutieren nicht darüber, ob ihr das jetzt als Christen sagt, als Sozialisten sagt oder als Kommunisten oder als Liberale. Wenn wir uns auf etwas einigen, die Mehrheit es beschließt, dann ist es Recht. Deswegen kommt dieser Satz in die österreichische Verfassung. Das war nach dem Ersten Weltkrieg keine ganz unvernünftige Lösung. Allerdings die Philosophie des Rechtspositivismus, wenn man sie bis zum Ende wirklich führt, sagt eben, es gibt kein Naturrecht. Ja, es gibt nicht etwas, was von sich heraus existiert als richtig oder falsch, sondern nur das, was wir dazu erklären. Ja. Sehr interessant, wer sich damit intensiv auseinandersetzen will, kann lesen die Rede, die Papst Benedikt XVI. Vor dem Deutschen Bundestag gehalten hat, wo er über diese Frage gesprochen hat, Hans Kelsen auch zitiert hat und dann einen Lacher geerntet hat, wie er gesagt hat, der Hans Kelsen hat mit 80 Jahren auch noch manches noch revidiert von dem, was er gesagt hat. Also man kann mit 80 Jahren, er war selber schon so alt, auch noch klüger werden. Ja. Aber dass die Welt eigentlich in Wirklichkeit anerkennt, dass es so etwas wie ein Naturrecht geht, erkennt man jetzt an praktischen Dingen. Zum Beispiel die Erklärung der Menschenrechte. Ja. Die Erklärung der Menschenrechte, die ja immer wieder, die Menschenrechte, die auch eingefordert werden, zu Recht, geht ja davon aus, dass es unveräußerliche Rechte von Menschen gibt, das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht, sich selbst einen Lebenspartner zu wählen und so weiter, das sind Menschenrechte. Und wenn ein Land jetzt behauptet, na bei uns nicht, wir haben das anders beschlossen, bei uns werden die Frauen verkauft zum Beispiel, ja, weil die Männer das Recht haben, sagt eigentlich die Mehrheit der Menschheit inzwischen, gesagt, nein, das kann man nicht behaupten, das ist einfach falsch. Auch wenn ihr dieser Meinung seid, es ist in Wirklichkeit, nicht immer wird der Begriff verwendet, gegen das Naturrecht. Ja. Es gibt eben von sich her, aus sich heraus zeigt uns die Natur, was richtig und was falsch ist. Ein anderes Beispiel, um es nochmal zu erklären, man hat sich überlegt, was man nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Kriegsverbrechern machen soll. Und die haben sich ja fast alle darauf berufen, dass sie gesagt haben, wir haben damals nach den gültigen Rechtsnormen gehandelt. Wir haben in einem Führerstaat gelebt. Es war ja auch keine Demokratie mehr, sondern es war der Befehl, war das Ausschlaggebende. Und wenn ich einen Befehl bekommen habe, habe ich die Pflicht gehabt, ihn zu erfüllen. Ich habe ja nur meine Pflicht getan. Nicht? Und ich habe eben den Befehl bekommen, Juden zu deportieren. Mir kann man das nicht vorwerfen, das muss man dann dem Führer vorwerfen. Und dann hat man damals eingeführt, den Begriff, der heute noch verwendet wird, des Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Kurz gesagt, wenn jemand den Befehl bekommt, Juden zu deportieren in ein Lager, wo sie umgebracht werden, brauche ich kein Gesetz oder nicht Gesetz. Das muss ich wissen, dass das falsch ist. Das ist gegen die Menschlichkeit. Ja. Also man argumentiert damals mit dem Naturrecht und hat die Menschen verurteilt, auch zum Tode verurteilt. Ich habe gesagt, ihr habt es gegen die Menschlichkeit gehandelt. Ja. Also dieser Begriff des Naturrechts ist eigentlich, wenn man es ernst nimmt, in der Welt, in der zivilisierten Welt zumindest, unbestritten und wird immer wieder neu eingefordert. Die Frage ist allerdings jetzt, was können wir, und jetzt beschränke ich mich auf unser Thema von Ehe und Familie, was können wir naturrechtlich erkennen? Was lässt uns die Vernunft erkennen, wenn wir einfach auf die Natur schauen? Heute wird es nicht um irgendwelche Offenbarungen gehen. Ich werde das Evangelium nicht zitieren oder was die Kirche sozusagen religiös lehrt oder so. Ganz bewusst geht es nur um die naturrechtliche Sicht auf diese Dinge. Und eine große Quelle in diesem Thema ist Aristoteles, der kein Christ war, sondern ein heidnischer Philosoph, der also einfach aus philosophischem Weg, also das, was die Vernunft die Menschen zeigt, sich über diese Dinge Gedanken gemacht hat. Übrigens sehr spannend, Aristoteles ist eine ganz wichtige Grundlage für die Scholastik geworden, also das, was Thomas von Aquin und die Theologie, die großen Theologen, dann weiter betrieben haben, war aber in der westlichen Welt längst verschollen. Ja, dass irgendwie die Schriften von Aristoteles hat man nicht mehr gekannt. Die sind zu uns wiedergekommen über den Islam, weil muslimische Gelehrte Aristoteles gelesen haben und die wurden dann über die islamische Welt wieder in den europäischen Raum geführt. Da hat es viel mehr Austausch gegeben, als man glaubt. Sonst hätten die das nicht zur Grundlage ihrer Theologie auch machen können. Ja. Aber was sagt jetzt Aristoteles zur Familie? Die Familie, so definiert er es, ist eine durch die Natur geforderte Gemeinschaft, deren Zweck die Besorgung all dessen ist, was der Mensch täglich braucht. Ja, das ist natürlich eine sehr nüchterne Definition, drückt aber durchaus aus, dass es den Menschen ohne Familie eigentlich nicht gibt. Er braucht es für seine Grundbedürfnisse. Ja. Und wenn ich jetzt darauf schaue, kann ich sozusagen es aufschlüsseln. Ich erkenne, dass der Mensch Mann und Frau ist. Ja. Also ich folge nicht der Pastorin Annette Benken, die das in Abrede stellt. Der vernünftige Mensch, der sich die Welt betrachtet, erkennt, aha, die Menschen gibt es in zwei Geschlechtern, Mann und Frau. Ja. Man kann feststellen, Mann und Frau bringen Kinder hervor. Ja. Man kann feststellen, durch die Beobachtung der Natur, eigene Erfahrung. Die Kinder entstehen, wenn sie einander begegnen, wenn sie miteinander schlafen. Ja. Man sieht, dass Frau und Mann, das zeigt unsere Menschheitsgeschichte, auch beieinander bleiben. Ja. Dass das nicht etwas ist, was so nebenbei geschieht, sondern dass das eine Bindung herstellt zwischen ihnen. Dass die Familie entsteht dadurch und die Familie Keimzelle der Gesellschaft wird. Alles, was an größeren, höherrangigen, wenn man das ausdrücken will, Ordnungen entsteht, fußt auf der Gemeinschaft der Familie. Ja? Und dass der Mensch selber dann die Welt gestaltet, aber aus diesen Gegebenheiten heraus natürlich, nicht willkürlich, ja? Sondern fußend auf dem, was gegeben ist, die Welt gestaltet. Ich möchte auf die einzelnen Punkte eingehen, damit man sozusagen hier genauer sich noch Gedanken machen kann. Man kommt sich komisch vor, sich bei einem Vortrag hinzusetzen und zu sagen, also ich möchte betonen, dass der Mensch Mann und Frau ist, dass es zwei Geschlechter gibt. Aber siehe oben, was wir gehört haben, es ist leider heute notwendig, darüber zu sprechen. Ja? Jetzt wird manches Mal argumentiert, aber es gibt auch genügend Gegenbeispiele. Es gibt Menschen, die tatsächlich als Zwitter sozusagen geboren werden, wo man gar nicht fest zuordnen kann, dass das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Ja? Das ist biologisch dann so. Es gibt Menschen, die fühlen sich im falschen Körper. Ja? Die fühlen sich viel mehr als Frau. Ich habe mir das einmal von den Gynäkologen erklären lassen, wo angeblich auch, erst dann vielleicht nach dem Gespräch auch bestätigen oder nicht, dass das auch von den Chromosomen ablesbar ist, dass die manches Mal wirklich sich sozusagen verkehrt gepolt sind. Ja? Vielleicht ist allen bekannt, berühmte Beispiel von der Erika Schinecker, ja, die als Skirennläuferin sehr erfolgreich war, österreichische Skirennläuferin, hochgeehrt. Und ich habe ein Interview gehört, wie sie immer gedacht hat, naja, ich bin halt mit den Mädeln beisammen, wahrscheinlich bin ich lesbisch, weil ich fühle mich immer zu denen hingezogen. Und nachdem schon große Erfolge eingefahren sind, ist man darauf gekommen, das ist in Wirklichkeit ein Mann. Da sind die Organe nach innen gewachsen, wurde operiert, ja, und hat später Kinder bekommen. Sie lebt heute noch, das heißt jetzt Erik Schinecker, ist sehr bewusst Mann auch, ja, aber sehr interessant, wenn man hört, wie er sozusagen darüber erzählt. Der war immer ein Mann, da hat man es nicht erkannt, deswegen ist er als Frau angetreten und war eben sehr gut. Ja. Also es gibt viele solche Dinge und die werden dann oft herangezogen als Beleg dafür, es gibt ja viel mehr als zwei Geschlechter. Allerdings ist das, glaube ich, auch von der Logik her und von der Wissenschaft unredlich, denn es gibt auch Geburten von Kindern, es gibt Kinder, die kommen ohne Arme auf die Welt. Ja. Es gibt Kinder, die anders von der Norm abweichen. Ja. Und jetzt wäre es ein Riesenfehler zu sagen, Kinder, die sozusagen von der Norm abweichen in der Geburt, haben weniger Würde, sind weniger Mensch. Das ist ein Blödsinn. Ja. Selbstverständlich, aber trotzdem kann man sie nicht als Beleg herziehen, dass es eigentlich nicht richtig ist, dass der Mensch einen Körper hat, zwei Arme hat, zwei Hände hat, 10 Finger an den Händen. Ja. Nein, das ist so. Auch wenn es Abweichungen von der Norm gibt, die wie auch immer dann entstehen, das gibt es ja tausende Gründe, ja. Aber trotzdem ändert das nicht an dem Wesen des Menschen selbst. Und das betrifft ganz sicher auch die beiden Geschlechter. Es gibt Mann und Frau, und auch wenn es biologische sozusagen Abweichungen gibt, in Einzelfällen, ist es trotzdem so, dass der Mensch Mann und Frau ist. Interessant ist, dass dieselben, die das einfordern, dass es doch da eine Variation noch geben muss, wenn es doch Menschen gibt, die anders gepolt sind, dass die über die Würde des Menschen dann gar nicht mehr sich so einig sind. Sind doch dieselben, die dann sagen, ein Kind, das zum Beispiel behindert ist, hat weniger Recht auf Leben. Ja, dass aus demselben Eck tönt. Ja, genau das muss man aber einfordern, das ist ganz wesentlich, wenn es in Diskussionen gibt in der Gesellschaft, wenn das Recht geschaffen werden soll oder Gesetze gemacht werden soll, dass man wirklich sich da klar unterscheidet davon. Die Würde hat jeder, aber der Mensch, die Norm des Menschen ist klar. Ja. Der Mensch lebt in zwei Geschlechtern. Und zwar in zwei Geschlechtern, die ohne einander nicht könnten. Ja. Es gibt diesen blöden Spruch, das gibt es, glaube ich, auf beide Geschlechter gebot, man kann nicht mit den Frauen und man kann nicht ohne sie. Vielleicht geht es auch umgekehrt, ja. Nur es ist eine Tatsache, wenn uns Frauen nicht miteinander könnten, dann gäbe es uns nicht mehr. Ganz einfach. Ja, da braucht man gar nicht lang herumphilosophieren. Die Geschlechter sind aufeinander hingeordnet. Das ist ganz klar ersichtlich, wenn man auf die Natur schaut. Sie sind aufeinander hingeordnet, nämlich körperlich, geistig, da gibt es ja eine Anziehung zwischen Geschlechtern. Das ist ja kein Zufall. Ja. Das ist immanent, weil sie eben einander auch brauchen. Und gerade deswegen gibt es auch die Anziehung und das Hingeordnetsein, weil sie unterschiedlich sind. Ja, also eine erschreckende Botschaft, Mann und Frau sind unterschiedlich. Körperlich natürlich, aber selbstverständlich auch geistig, selbstverständlich auch seelisch. Es gibt Unterschiede. Gott sei Dank, muss man sagen. Ja. Das macht die Sache ja spannend. Alles dort, wo es in die andere Richtung geht, dass man nivellieren will, dass man sagt, diese Unterschiede müssen weggeschoben werden, die dürfen nicht betont werden. Am besten erzieht man Kinder geschlechtsneutral. Es gibt ja alle Blödheiten inzwischen schon, nicht? Wieso Kinder sollen sich da mit 14 Jahren selbst ihr Geschlecht aussuchen? Und was weiß ich. Das ist völlig absurd, aber es findet statt. Ja, wir lachen drüber, aber es findet statt. Das ist unglaublich Unrecht, das diesen Kindern geschieht. Und wird propagiert und wird im Großen und im Kleinen, ja, immer wieder eingefordert. Das ist eigentlich, wenn man seine Vernunft verwendet, undenkbar. Ja. Ich rede nicht von Offenbarung, ich rede nicht von katholischer Lehre, ich rede nur vom Naturrecht. Ja. Und es ist absurd, dass man darüber reden muss, aber es ist notwendig. Ja. Nächster Punkt, Mann und Frau bringen Kinder hervor. Ja. Auch da, das Natürlichste von der Welt, ja, eine völlig neue Botschaft, ach so, das sind Mann und Frau, die Kinder vorbringen. Ja. Also ich hoffe, dass alle hier schon genügend aufgeklärt sind, um hier nicht die Überraschungen zu erleben. Es ist nicht der Storch, der die Kinder bringt. Mann und Frau bringen Kinder hervor. Aber schauen wir, was unsere Gesellschaft, was unsere Wissenschaft hier diskutiert. Ja. Diese Dinge sind längst in Frage gestellt. Ja. Soll das wirklich durch die Begegnung mit Mann und Frau stattfinden? Ja. Ist das nicht besser, man macht es wissenschaftlich, In-vitro-Fertilisation, In-vitro in der Petrischale, ja. Da hat man mehr Kontrolle. Da kann man nämlich die behinderten Kinder zum Beispiel ausschalten. Ja. Das ist viel besser. Ja. Oder man kann natürlich, technisch ist man längst zu weit, ist glaube ich sogar schon passiert, weiß ich jetzt nicht, dass Menschen auch geklont werden können. Ja. In die Sparte fällt natürlich auch die Diskussion von gleichgeschlechtlichen Paaren, die sagen, wir wollen auch Kinder haben. Na, wir wollen natürlich auch leibliche Kinder haben. Wie können wir das machen? Also im Moment muss man da noch aufs andere Geschlecht irgendwie zurückgreifen. Also dann halt mit Leihmutterschaft, wenn es zum Beispiel zwei schwule Männer sind. Also es wird alles hingebogen und man verabschiedet sich von dem, was das Natürlichste und klar ersichtlichste und vernünftigste, im wahrsten Sinne des Wortes, der Welt ist, dass die Kinder von einem Mann und einer Frau sind. Ja. Die Kinder kommen hervor, und wieder möchte ich niemandem so nahe treten, durch die Begegnung von Mann und Frau. durch eine sexuelle Begegnung, in der eben mehr passiert als etwas rein Körperliches. Es läuft mir den Schauer über den Rücken, einmal, das wird öfter schon gesagt, Sexualität, ja, das ist die schönste Nebensache der Welt. Das hat man früher über den Sport gesagt, jetzt sagt man das über Sexualität. Und zieht etwas, was unglaublich heilig und wichtig und die Menschen ausmacht, zu etwas, weiß nicht, nebensächlichen, unwichtigen herunter. Ja. Das kommt dann, wenn man den Menschen als nichts anderes sieht als ein intelligenteres Tier. Dann werde ich auch die Sexualität als etwas rein Animalisches nur sehen. Ja. Aber wenn man den Menschen betrachtet, kommt man drauf, dass er aus sich heraus, nicht erst weil er irgendwelchen auf ihm auferlegten Regeln folgt, nicht das Bedürfnis hat, nicht allein triebgesteuert zu sein. Nicht nur einfach das zu befolgen, was ihn sozusagen die Hormone anschaffen, sondern dass da mehr sein muss. Ja. Die Erfahrung des Menschen in der sexuellen Begegnung ist, dass er über sich selbst hinauswächst, dass etwas geschieht, das er als etwas besonders Großes empfindet. Ja. Und wenn das nicht so wäre, verkehrt sich sehr schnell ins Gegenteil. Ja. wenn Sexualität anders geschieht als in der liebevollen Begegnung, sondern zum Beispiel durch Gewaltanwendung oder ohne die Einwilligung des anderen und so weiter, wird etwas nicht nur weniger Liebevolles daraus, sondern das Gegenteil, ein großes Verbrechen. Ja. Dass die Natur ist so aufgebaut, dass Mann und Frau aber auch nicht einfach nur sozusagen zusammenkommen, um halt Kinder zu machen, wie das auch so oft schön gesagt wird, sondern dass da viel mehr mitspielt, dass sie einander lieben, sich aneinander verschenken. Und allein darüber sich Gedanken zu machen, lässt einen natürlich sehr viel entdecken, weil das wahnsinnig schön ist, dass das Natürlichste von der Welt, die Nachkommenschaft, auf diese Weise entsteht, dass zwei Menschen sich aneinander verschenken, dass zwei Menschen einander lieben. Dass das eben mehr ist als ein rein biologischer Vorgang, der halt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen stattfinden muss, sondern dass der ganze Mensch sich als Mensch mit seinem ganzen Geist und so weiter und seiner Seele sich wiederfindet. Papst Benedikt XVI. Hat in seiner Enzyklika Deus Caritas Est Bezug genommen und beschreibt eigentlich auch ganz nüchtern, naturrechtlich auf die Menschen schauend, was es so in der Entwicklung, der menschlichen Entwicklung so alles gegeben hat, und beschreibt ihm auch, dass der Mensch immer schon erkannt hat, dass in der Sexualität etwas passiert, was über ihn hinaus zeigt, hat das Göttliche dahinter vermutet, nicht falsch, ja. Hat aber versucht, es zu fassen. Und so ist so etwas entstanden, was in der Antike sehr verbreitet war, nämlich das, was man Tempelprostitution nennt. Ja, ich will dieses göttliche Erlebnis haben, also jetzt werden da Frauen sozusagen herbeigeschafft, freiwillig oder unfreiwillig, die mir das ermöglichen, damit ich dieses göttliche Erlebnis haben kann. Und jetzt schreibt Papst Benedikt XVI., also wenn man die Liebe ausschaltet, ja, und es nur noch auf das rein animalische beschränkt, dann wird aus etwas sehr Schönem etwas Unmenschliches. Dann führt es zur Versklavung des Menschen. Ja. Wie gesagt, dazu brauche ich gar keine Offenbarung. Da reicht mir der Blick auf den Menschen und die Vernunft, die ich einsetze, um die Menschen zu verstehen. Heute besteht genau diese Gefahr, dass man eigentlich bereit ist, auf die Liebe zu verzichten, die sich hinschenken will, die aufs Ganze gehen will, und sie durch Technik zu ersetzen. Ob das jetzt tatsächlich im Labor passiert oder ob Jugendlichen beigebracht wird, dass also sie sich ausprobieren sollen und möglichst viele Techniken erlernen sollen. Das Wichtigste ist aufzupassen, dass die Folgen nicht eintreten. Solange jemand ein Kondom verwendet, ist alles in Ordnung. Ja. Das geht also ganz eindeutig in die falsche Richtung und entspricht dem Menschen nicht. Wiederum, es geht hier nicht um irgendwelche Gebote, die wir aus verstaubten Büchern ausgegraben haben, sondern das ist Naturrecht. Ja. Das kann jeder Mensch erkennen. Der nächste Punkt, das sind die Eltern, die ihre Kinder aufziehen. Ja. Was für eine erstaunliche Erkenntnis. Sind lauter Selbstverständlichkeiten, würde man sagen, aber trotzdem muss man darüber reden. So war es, seit es Menschen gibt, dass die Eltern, die ihre Kinder in die Welt gesetzt haben, auch dann sie nicht im Stich gelassen haben, sondern sie aufgezogen haben. Es gibt manche Tierarten, wo Tiere geboren werden und innerhalb kürzester Zeit zumindest selbst leben können. Ja. Keine lange Aufzug brauchen und dann sozusagen selbstständig überlebensfähig sind. Bei Menschen ist das absolut nicht so. Ja. Ein Säugling, der nicht umsorgt wird, der stirbt sofort. Ja. Das, wie weit das geht, also, aber das dauert noch mehrere Jahre. Ja. Anthropologen sagen, das könnte auch damit zusammenhängen, dass der Mensch einfach das Gehirn so eine Masse bekommen hat, dass es eigentlich unmöglich wäre, einen entwickelten Menschen auf die Welt zu bringen, dass einfach früher geboren werden muss. Ja? Und sozusagen, wenn man so will, ist außerhalb, dass das Körper sich die Schwangerschaft fortsetzt, in der Sorge der Eltern. Nicht? Das sind einfach Dinge, die man beobachten kann, anders so funktioniert der Mensch eben. Dass Eltern sich um ihre Kinder sorgen, das ist naturgegeben. Ja? Merkt man auch natürlich als Eltern, dass der ich will es jetzt nicht Trieb nennen, aber die Sorge einer Mutter, die Sorge eines Vaters, die muss einem nicht irgendwie erklärt werden, die kommt ja automatisch. Ja. Dass man, dass Bedürfnis hat und den Drang, sich um seine Kinder zu kümmern. Ja. Dass auch die Mutter hier eine besondere Rolle spielt, ja, auch ist völlig offensichtlich. Ja. Die Ernährung des Kindes durch die Mutter, indem es gestillt wird, ja, ist einfach notwendig, dass die Mutter da ist. Ja. Das ist nicht etwas, was man einfach durch Gesetz ändern könnte. Ja. Es gibt, das ist wahrscheinlich bekannt, diesen furchtbaren Versuch, den der preußische König Friedrich, fälschlicherweise der Große genannt, aufgeführt hat, muss man sagen. Der wollte draufkommen, dass welche Sprache Kinder normalerweise auf natürlichem Weg sprechen würden. Er wollte wissen, ob sie Hebräisch, Griechisch oder Lateinisch zu sprechen beginnen. Und deswegen hat man Waisenkinder genommen und hat sie ohne mütterliche Sorge gelassen. Es durfte niemand mit ihnen sprechen. Aber sie haben Nahrung bekommen, sie haben Wärme bekommen, also sie haben alles, was sie körperlich zum Überleben brauchen, ist ihnen gegeben worden. Und da wollte man sie beobachten. Was ist passiert? Die Kinder sind alle gestorben. Ja. Ein unmenschlicher Versuch, ja, das war der große Aufklärer. Es ist das Natürlichste von der Welt, dass Eltern ihre Kinder umsorgen. Ja. Anders kann es nicht funktionieren. Und daraus entsteht auch beim Menschen eine lebenslange Bindung. Ja. Wird aber jemand gesagt, wo es um familiäre Konflikte gegangen ist, sagt, ja, ich verstehe das nicht. Die Wolfsjungen kommen ja auch nicht nach ein paar Jahren dann zu ihren Eltern noch Kaffee trinken. Bei den Menschen ist das aber so. Ja. Nämlich es gibt ja sogar Tierarten, wo das Paar ein Leben lang zusammenbleibt. Ja. Der Mensch ist also ganz sicher auf natürlichem Weg auch darauf gepolt, ja, dass er einpaarig ist. Ja. Und dass die Bindung auch zu den Kindern ein Leben lang aufrecht bleibt. Dass sie nicht abgeschlossen ist, wenn die Kinder sozusagen aus dem Gröbsten draußen sind. Deswegen ist die Erziehung eindeutig naturrechtlich der Familie zuzuordnen. Es ist nicht so, dass eigentlich der Staat das Erziehungsrecht hat und wenn er es halt nicht schafft, dann soll die Familie einspringen, sondern naturrechtlich ist völlig klar, Erziehung findet in der Familie statt. Und man kann sich gegenseitig helfen, dazu später noch, um es sozusagen zu bewerkstelligen. Aber es ist Sache der Familie, vorerst vom Vater und Mutter, die Kinder zu erziehen. Ja. Ich habe schon gesagt, Mann und Frau bleiben beieinander. Das resultiert sicher auch aus dem Aufziehen der Kinder. Man kann es auch andersherum betrachten. Warum gibt es die Ehe? Die gibt es ja nicht erst seit dem Christentum. Sondern die Ehe, das heißt die Entscheidung von Mann und Frau füreinander und auch das Versprechen, beieinander zu bleiben, schafft den Raum, der notwendig ist, damit Kinder in Geborgenheit aufwachsen können. Völlig klar. Ja. In Wirklichkeit ist das, wenn man es ganz anthropologisch einfach nur sieht, eigentlich vor allem auch zum Schutz der Frau. Männer täten sich ja viel leichter, Kinder in die Welt zu setzen und sich wieder abzusetzen, ja, als Frauen. Frauen sind viel stärker noch an die Kinder gebunden, weil das Kind mehr auf sie angewiesen ist nach der Geburt. Und das hat sich in manchen Kulturen dann auch so entwickelt, dass die Männer sozusagen sich es leichter gemacht haben. Aber von dem Gedankenkonstrukt der Ehe her, den es ja eigentlich in allen Kulturen gibt, die keine christliche Erfindung ist, ist es ein Raum, der geschaffen wird, der Sicherheit bietet. Ja? Wenn Christus angesprochen wird, und ich beginne jetzt nicht von der Offenbarung zu sprechen, über die Ehe zu sprechen, argumentiert Christus selbst naturrechtlich. Ja? Wenn man ihn fragt, Markus 10, nicht, wie ist das mit Ehescheidungen, sagt am Anfang, wie war es am Anfang bei der Schöpfung? Das ist ein naturrechtliches Argument, das Christus bringt. Ja? Da wurden Mann und Frau wurde der Mensch als Mann und Frau geschaffen, damit sie ein Fleisch sind. Es wäre ein Fehler zu glauben, dass wir sagen, wenn wir sagen, jetzt hat sich die Gesellschaft halt weiterentwickelt. Das sind überkommene Formen, ja, also die gibt es seit zigtausend Jahren, ja, solange es schon Menschen gibt. Aber wir haben uns sozusagen einen höheren Entwicklungsstand geschaffen, wir sind überkommen. Das hat In den 60er Jahren war das ganz groß, da hat man Kommunen gegründet, wie gesagt, also die zwei Beziehungen sind ja was Altmodisches, freie Liebe und so weiter, das ist alles gescheitert. Ja. Und heute wird es auf ein bisschen andere Weise gemacht, dass man sagt, also das muss ja nicht wirklich so bindend sein die Gesellschaft kann ja für den Rest sorgen. Es ist im Menschen drinnen, es entspricht seiner Natur. Ja. Der Mensch tickt nicht so völlig anders wie am Anfang, in anderen Gesellschaften vor vielen, vielen tausend Jahren auch. So schnell ändert sich der Mensch auch nicht, soll er sich wahrscheinlich auch gar nicht ändern. Und aus diesem Grund ist die Familie immer die Kernzelle der Gesellschaft. Es war immer schon so, dass die Familie sozusagen bestanden hat und auf der Familie aufbauend sich dann größere, höherrangige Gesellschaftsformen gebildet haben. Ja. Aber nicht umgekehrt, dass sozusagen es ein Staat existiert hat und der hat dann beschlossen, wir leben doch als Familien zusammen, sondern immer auf der Familie aufbauend. Die Familie braucht dann auch größere Gemeinschaften. Es haben sich jetzt so sehr schnell, dann werden sich aus Dorfgemeinschaften gegründet oder Länder oder Stammeskulturen, Staaten und so weiter. Das ist alles nichts, was dem Naturrecht widerspräche. Aber immer ist es so, dass diese größeren Formen ohne die Familie nicht vorstellbar wären als Kerngemeinschaft. Deswegen muss man, wenn es um Diskussionen geht, wer welches Recht hat, zum Beispiel auf Kindererziehung, immer sagen, das erste Recht muss bei der Familie liegen, nicht umgekehrt. Ja. Das ist das sogenannte auch Subsidiaritätsprinzip, das was von einer niedrig, das ist jetzt nicht wertend, sondern einfach nur von der vom Aufbau her gedacht, von einer niedrigrangigeren Gemeinschaft bewältigt werden kann, soll auch von dort bewältigt werden. Nicht? Ich bringe jetzt nur Beispiele, dass jetzt gesagt wird, also das war vor kurzem irgendwo gelesen, dass also jetzt wieder argumentiert wird, Sexualerziehung muss vom Staat gemacht werden. Ja? Weil die Familie soll das gar nicht machen. Das macht der Staat besser, der hat bessere Spezialisten. Das ist eine unglaubliche Entmachtung und Entrechtlichung der Familie. Ja? Das widerspricht ganz eindeutig dem Naturrecht. Die Natur des Menschen baut auf der Familie auf. Ja? Das ist gegeben, bevor es den Staat gegeben hat. Es gibt den Staat ohne Familie nicht und so weiter. Ja? Und schließlich, das ist der letzte Punkt der vorher genannten, es ist der Mensch, der die Welt gestaltet. Ich habe es jetzt schon mehrfach betont, der Mensch muss sozusagen auf die Gegebenheiten schauen. Also der Mensch kann nicht von sich heraus neue Naturgesetze machen. Der Mensch kann auch nicht sagen, ich beschließe jetzt die Schwerkraft aufzuheben. Ja, der Nationalrat beschließt das, kann er gerne machen, wird nicht funktionieren. Naturrechtliche Grundlagen kann der Mensch nicht anders entscheiden. Die sind gegeben. Aber auf Fuß und auf diesen hat der Mensch sehr wohl die Möglichkeit, diese Welt zu gestalten. Ja, das sind die Umstände, wie man lebt, wie sich Gesellschaft entwickelt. Ja. Und das muss man auch, glaube ich, wieder sehen, weil ich meine das zu beobachten, dass in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, manches als gegeben hingegeben wird, was aber gesellschaftliche Entwicklung ist. Mein Gott, das geht gar nicht mehr anders, das muss so sein. Ja. Wir als Menschen bestimmen, in welche Richtung sich die Welt bewegt. Ja. Das ist nicht irgendwie gegeben. Gegeben sind die naturrechtlichen Voraussetzungen, aber welche Gesetze beschlossen werden in einem Land, wie das Schulsystem funktioniert, wie wir mit sich als Straftätern umgehen und so weiter. Nicht? Das sind Dinge, die wir auch beschließen können. Das ist ein positives Recht, wo es auch seinen Platz hat. Ja? Und deswegen ist es auch unsere Verantwortung. Der Mensch ist es, der die Welt gestaltet. Und hier hat er Verantwortung für die ganze Welt. Ja, das ist immer eine absurde Sache, wenn man den Menschen nur als ein besonders kluges Tier betrachtet und der den anderen Tieren den Lebensraum wegnimmt, weil er sich so schnell ausbreitet. Der Mensch ist wesenhaft etwas anderes als die Tiere. Deswegen hat der Mensch auch die Verantwortung, die man im Schöpfungsbericht ja auch lesen kann, aber es ist in Wirklichkeit Naturrecht, diese Welt zu gestalten, sich untertan zu machen, heißt in der Bibel. Man kann auch andere Ausdrücke dafür finden, aber in Wirklichkeit sozusagen die Welt nach den Gegebenheiten und nach guten Ideen voranzubringen. Die Familie als Wesensmerkmal des Menschen ist aber nicht abschaffbar, weil es dem Wesen des Menschen entspricht. Die Geschlechter sind nicht abschaffbar, weil es dem Wesen des Menschen entspricht. Ich kann auch nicht beschließen, dass die Menschen ab morgen 11 Finger haben. Ja, ich kann auch alle umoperieren, aber es bleibt trotzdem nicht das Wesen des Menschen. Ja, aber so wird agiert und argumentiert heute offensichtlich. Es gibt viele Gefahren, glaube ich, denen immer diese naturrechtlichen Normen ausgesetzt sind. Ich glaube, so schlimm wie heute war es noch nie, sage ich ein bisschen kulturpessimistisch. Die Grundverfassung des Menschen zu missachten, ist aber tatsächlich eine Gefahr für die ganze Welt. Wenn man den Menschen sein Menschsein wegnimmt, ihn unmenschlich macht, im wahrsten Sinne des Wortes, hat das Auswirkungen auf die ganze Welt, weil der Mensch eben so eine Macht hat, weil der Mensch so einen Einfluss hat auf die Welt. Deswegen ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie der Mensch eigentlich ist. Auch Benedikt XVI., der heute schon zitiert worden ist, spricht hier von einer Diktatur des Relativismus. Erleben wir inzwischen tagtäglich. Relativismus heißt, es darf keine letztgültigen Wahrheiten geben. Niemand soll behaupten, so ist es. Ja, das kann sich jederzeit ändern. Ja. Und das wird eingefordert, also dass es keine Wahrheiten gibt, das wird mit Vehemenz eingefordert. Diese Wahrheit gilt dann doch plötzlich. Ja. Und er hat eben diesen Begriff geprägt, die Diktatur des Relativismus. Ja. Dem muss man sich unterwerfen. Und wer das nicht macht, der ist nicht tolerant. Ja. Also wird sofort abgeschoben, wird medial zerfleischt und so weiter. Lassen wir uns da bitte nicht ins Boxhorn jagen. Es ist eine riesige Gefahr, wenn die Gesellschaft, der Staat, die Familie nicht unterstützt. Das ist kein Almosen des Staates, wenn er Familien unterstützt. Ja, wenn es ist ein Riesenverbrechen, wenn er Familien teilweise sogar behindert oder bekämpft. Ja, es schwieriger macht, eine Familie zu gründen. Nicht nur, weil er das Subsidiaritätsprinzip missachtet, die Natur des Menschen, sondern weil es einfach ihn selbst auch zerstört, wenn er die Kernzelle zerstört. Ja. Das ist so, wie wenn ich als Mensch sagen würde, mir reicht es, wenn ich Mensch bin, wenn ich zwei Hände habe, zwei Füße habe, die Zellen, aus denen ich bestehe, die sind mir wurscht. Ja, also das kann ruhig alles kaputt gehen. Ne? Dann werde ich also das Ganze kaputt gehen. Ja? Und da ist es dann die Verantwortung eben von uns Menschen, die Welt so zu gestalten, dass der Mensch seinem Wesen entsprechen kann. Beispielsweise im Steuerrecht. Ja? Es ist ein Skandal, finde ich, wirklich nach wie vor, dass in Österreich eine Familie zu gründen eine Armutsfalle sein kann. In was für eine Welt leben wir? Das ist doch völlig absurd. Es ist, manche Ideologien betreiben tatsächlich die Auflösung der Gesellschaft. Das ist eine riesige Gefahr, der wir ausgesetzt sind und der wir uns nicht einfach hingeben müssen, die nicht unveränderlich ist. Wir haben Verantwortung, die Welt zu gestalten. Wir können auch in die Gegenrichtung steuern. Es ist absurd, in Wirklichkeit Familien zu behindern oder dass Menschen Kinder bekommen, weil es volkswirtschaftlich natürlich auch ein Irrsinn ist, ja. Wenn es nicht genug Nachwuchs gibt, dann funktioniert die Gesellschaft nicht mehr. Der Generationenvertrag, auf dem wir unsere Gesellschaft aufgebaut haben nach dem Krieg und so weiter, das funktioniert alles nicht, wird aber trotzdem gemacht. Ja. Es ist interessant, obwohl das so offensichtlich ist alles, wird es einfach, indem es immer wieder betont wird und immer wieder eingefordert wird, wird aus der Lüge nicht die Wahrheit. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir als Christen uns einfach diesen klaren Blick bewahren, damit wir nicht nur selbst für unser Leben sozusagen nicht in die Irre gehen, sondern damit wir auch unsere Verantwortung für die Gesellschaft wahrnehmen können.